Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Schweig oder stirb. Die Recherche für eine Doku über getötete Journalisten.
Aufklären oder unterdrücken. Bulgarien beklagt Vorstände Verurteilung nach dem Tod einer bulgarischen Journalistin.
On oder offline? So konsumieren die deutschen Medien im Netz.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Hart aber fair, der Politik-Talkshow mit Frank Plasberg im Ersten. In dieser Woche ging es um die Frage, warum haben eigentlich gerade die Besserverdiener so viele Möglichkeiten, den Staat auszutricksen. Die einzige in diesem Zusammenhang als Negativbeispiel konkret benannte Berufsgruppe, die Journalisten. In der Sendung hieß es dazu konkret, Zitat, auch beliebt der Restaurantbesuch etwa bei Journalisten. Das Abendessen mit Freunden wird in der Steuererklärung als Informantengespräch verbucht.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Frank Überall, dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes. Und der ist ziemlich sauer und erbost und wirft Hart aber fair in einer offiziellen Mitteilung des DJV eine böswillige Verallgemeinerung zulasten eines ganzen Berufsstands vor. Zitat dazu, sicher wird es den einen oder anderen Freien geben, der beim Steuern sparen den Rahmen des Zulässigen überschreitet. Aber deshalb alle 30.000 freien Journalistinnen und Journalisten als gewissenlose Schnorrer zu disqualifizieren, ist eine Frechheit. Und weiter. Ich erwarte, dass das richtiggestellt wird.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das freie Medienmagazin.
Mehrere Todesfälle von kritischen Journalisten, die sorgen zurzeit für Aufsehen. Das ist umso mehr ein Thema, weil die Journalisten auch hier in der EU zu Tode gekommen sind. Bevor wir das vertiefen, sprechen wir aber erst nochmal über einen ähnlichen Fall aus dieser Woche.
In Bulgarien, da wurde am Sonntag ein grausamer Mord bekannt an dieser 30-jährigen Journalistin, die wir hier in ihrem letzten Trailer ihrer Investigativsendung hören.
Odgovorite na tezi i na mnogo drugi vprosi. Očekujte v detektor. Tazi nedelja, 22 часа, men Viktoria Marinova.
Viktoria Marinova, sie wurde vergewaltigt und getötet. Zuletzt hat sie über Korruption berichtet.
Für viele Kollegen war sofort klar, da wurde wieder jemand mundtot gemacht, wieder in der EU, nachdem schon auf Malta und in der Slowakei Journalisten ermordet wurden, die ebenfalls über Wirtschaftskriminalität berichtet hatten.
Inzwischen sieht es aber so aus, als könnte der Mord in ganz großen Anführungszeichen nur ein Sexualdelikt sein. Oder vielleicht doch nicht. Darüber reden wir jetzt mit unserem Kollegen Daniel Buß, der sich schon länger mit der Pressefreiheit in Europa beschäftigt und auch die Verhältnisse in Bulgarien kennt. Daniel, stellt sich der Fall Marinova, also oder anders gefragt, wie stellt er sich denn heute dar?
Naja, also tatsächlich wurde ja ein Verdächtiger geschnappt, sehr schnell hier in Deutschland. Er soll sich die Kollegin im bulgarischen Ort Russe an der Grenze zu Rumänien beim Joggen geschnappt, muss man fast flapsig sagen, und vergewaltigt haben. Die Kollegin wurde an der Donau gefunden, ausgeraubt und übelst zugerichtet. Ihr Gesicht war den Berichten der Ermittler zufolge so verstümmelt, muss man sich vorstellen, dass sie Stunden gebraucht haben, um zu erkennen, um wen es sich eigentlich handelt, obwohl Viktoria Marinova ja regelmäßig im Regionalfernsehen aufgetreten ist. Klar ist auch, Marinova hat kritisch berichtet, erst Ende September, wir haben den Trailer gehört, hatte sie Kollegen in der Sendung, die über Korruption mit EU-Geldern berichtet haben. Und die Kollegen hat ihre Zuschauer versprochen, dran zu bleiben, obwohl kritische Stimmen in Bulgarien systematisch, wie sie sagte, aus dem Weg geschafft würden. Danach schossen natürlich viele Kollegen der Gedanke durch den Kopf, naja, dann wurde sie offensichtlich auch aus dem Weg geschafft.
Nun war es aber ja ein Sexualdelikt.
Das war es auf jeden Fall. Das ist Zweifel, ohne Zweifel inzwischen. Der 20-jährige Täter hat laut seiner Mutter die Tat auch gestanden. Er sei betrunken und vollgepumpt mit Drogen gewesen, berichtete sie dem bulgarischen Fernsehen. Die Frage ist natürlich, aber hier gehen wir dann auch sehr in die Spekulation und fast schon Legendenbildung, wollte man es vielleicht genauso aussehen lassen, also eine andere Spur legen. Von bulgarischen Kollegen, die mit ihr zusammengearbeitet haben, ist zu hören, dass sie genau daran glauben. Ich sag mal, die Fluchtbewegung des Verdächtigen zur Mutter nach Deutschland, wo es ein Auslieferungsabkommen gibt, ist nicht besonders professionell. Auch nicht die vielen DNA-Spuren, die die Ermittler gefunden haben. Aber wer weiß, bulgarische Journalisten hoffen nun, dass der Verdächtige ordentlich vernommen wird, statt den Fall jetzt so schnell wie möglich zu schließen. Und der bulgarische Generalstaatsanwalt, der beteuert jedenfalls, dass er weiter in alle Richtungen ermitteln werde.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht behaupten, dass der Mord mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbunden ist. Aber die Festnahme des Täters bedeutet keinesfalls, dass die Arbeit in alle möglichen Richtungen eingestellt wird.
Da müssen wir das Ende der Ermittlungen abwarten und sicher auch einen Prozess. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich zu Bulgarien. Du warst ja vor einem Jahr zusammen mit unserem Kollegen Jörg Wagner dort, um mit Journalisten über die Pressefreiheit zu reden. Bulgarien ist unter den EU-Staaten das Schlusslicht im Ranking von Reporter ohne Grenzen. Aktuell von 180 gelisteten Ländern auf dem 111. Platz. Journalisten leben in Bulgarien also schon gefährlich?
Naja, die Kollegen, die wir damals getroffen haben, vor einem knappen Jahr, haben sich gegen diese schlechte Platzierung eher gewehrt. Es sei nicht alles gut, aber Journalisten müssten nicht ernsthaft um ihr Leben fürchten. Bulgarien sei nicht Russland. Das Problem seien eher die Besitzverhältnisse der Medien. Sie gehören vor allem Oligarchen, die sich vor allem Zeitungen und Privatsender halten, wie andere reiche Yachten, zum Prahlen, aber auch für eigene Wahrheiten, nennen wir sie mal, also gezielte Meinungsmache. Wer sich mit den Mächtigen, auch den mächtigen Kriminellen des Landes anlegt, spürt auch Widerstand auf der Straße. Lutz Kinkel vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig zum Beispiel hat zuletzt beispielsweise dies gesagt.
Der bulgarische Medienmarkt ist beherrscht von Oligarchen, ist auch beherrscht von politischem Einfluss. Dann werden einzelne Reporter, die kritisch sind, tatsächlich auch physisch bedroht. Und es werden Reporter eben auch öffentlich beleidigt oder mit Schmutzkampagnen durch regierungsnahe Medien durchgezogen. Die ganze Situation ist wirklich schlimm.
Gewalt gegen Journalisten ist also durchaus ein Problem.
Ja, leider. Vor etlichen Jahren ist etwa das Auto einer Fernsehmoderatorin angezündet worden, wobei das Motiv bis heute unklar ist. Hier waren die Ermittler offenbar nicht so fleißig, wie sie es jetzt allem Anschein nach sind. Und es wurden eben auch schon kritische Journalisten auf offener Straße bedrängt. Einer hat sich etwa zwischenzeitlich nach Leipzig gerettet, in ein Haus für Exiljournalisten, das Pressefreiheitszentrum dort betreibt. Der geflohene Kollege hatte nun auch Marinovas Sendung seine Recherchen zum Missbrauch von EU-Geldern weitererzählt.
Journalistenorganisationen wie Reporter ohne Grenzen fordern jedenfalls, dass hier gründlich ermittelt werden muss.
Ja, Reporter ohne Grenzen, aber auch Investigativnetzwerke wie IRPI, das sich um die Mafia kümmert, vor allen Dingen aus Italien, oder OCCRP, in dem sich Rechercheure auf dem Balkan vernetzen. Die Forderung hört Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissov allerdings nicht so gerne. Er wehrt sich gegen das, was er großen Druck nennt, der in den vergangenen Tagen aus dem Ausland auf die Offiziellen in Bulgarien ausgeübt worden ist, von Journalistenorganisationen, aber beispielsweise auch der EU.
In den letzten drei Tagen habe ich scheußliche Sachen über Bulgarien gelesen und keine einzige, die der Wahrheit entsprach. Passiert so etwas in anderen Ländern denn nicht? Ist das ein Einzelfall?
Soweit der Fall, der uns in dieser Woche beschäftigt hat. Eine Journalistin in Bulgarien ist zu Tode gekommen. Daniel Buß hat das für uns zusammengefasst und es gibt noch weitere Fälle, wie zum Beispiel auch in Malta. Damit hat sich eine Dokumentation in der ARD beschäftigt, die ihr auch noch in der Mediathek abrufen könnt. Und was sich dahinter verbirgt und was das über die Pressefreiheit in Europa aussagt, das hören wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das gedenkende Medienmagazin.
Am kommenden Dienstag, da ist der erste Todestag von Daphne Caruana Galizia. Denn an diesem Tag vor einem Jahr, da wurde die maltesische Journalistin Opfer eines Bombenattentats. Und der Deutsche Journalistenverband, der ruft deswegen zu einer Schweigeminute um 12 Uhr auf, um der Kollegin zu gedenken, deren Recherchen über Schmiergelder und Schwarzgeldkonten korrupten Politikern und Finanzjongleuren offenbar ein Dorn im Auge waren.
Erinnert werden soll auch an den Tod des slowakischen Journalisten Jan Kuciak. Auch er recherchierte über Korruption. Er wurde mit seiner Verlobten erschossen. Aber was passiert da genau auch in diesen EU-Mitgliedstaaten? Reporter von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung sind dieser Frage in den vergangenen Monaten nachgegangen. Antworten gibt es in der Dokumentation Schweig oder stirb. Die gab es in dieser Woche im Ersten zu sehen. Ist natürlich jetzt auch noch in der Mediathek abrufbar. Andreas Spinnrad ist einer der Filmemacher und jetzt live bei uns. Guten Abend, Andreas.
Hallo, guten Abend.
Ja, warum musste die Journalistin Daphne Caruana Galizia sterben?
Ja, bis heute wissen wir wirklich nicht, wer genau den Mord in Auftrag gegeben hat. Aber es gibt bei Daphne Caruana Galizia in Malta und auch bei Jan Kuciak in der Slowakei keinen Zweifel daran, dass beide wegen ihrer Arbeit getötet wurden. Also dass beide genau deshalb getötet wurden für das, was sie den ganzen Tag gemacht haben. Nämlich ihre Nase in Dinge zu stecken, wo viele Leute gegen sind, dass man die Nase da reinsteckt. Und in beiden Fällen sind die Ermittler absolut davon überzeugt, genauso wie die Familien, dass es wirklich die Arbeit war, die irgendwen dazu bewegte, die sie umzubringen, beziehungsweise jemanden damit zu beauftragen, sie umzubringen.
Das heißt, beide Fälle sind im Grunde gleich gelagert.
Ja, es gibt schon sehr viele Parallelen. Es gibt die Parallelen, dass sich beide mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt haben, nämlich mit der Mafia, mit bestimmten organisierten Kriminellen, die Zugang zur Regierung suchen und auch haben, mit Schmiergeldern, beispielsweise auch mit das, was wir aus Bulgarien gehört haben, mit der Veruntreuung von EU-Subventionen. Was schon ein Unterschied ist, dass Jan Kuciak war 27 Jahre alt, als er umgebracht wurde. Er stand im Grunde am Anfang seiner Karriere. Er hat so die Mittel genutzt, die junge Journalisten mittlerweile oft nutzen. Also er hat viele Informationsfreiheitsanfragen gestellt. Er hat sich durch öffentlich zugängliche Dokumente geackert. Und Daphne Caruana Galizia, das war die bekannteste Journalistin von Malta. Sie war 53, als sie letztes Jahr getötet wurde. Und jeder auf der Insel kannte sie, jeder kannte ihr Gesicht, jeder kannte ihren ziemlich unerbittlichen Stil, den sie pflegte. Und jeder, im Grunde ist das Starke, was man immer hört, sie war eine Bloggerin. Das stimmt insoweit, wenn man sagen will, dass ihr Blog hatte mehr Leser als die normale maltesische Tageszeitung. Also sie war eigentlich die Betreiberin im Alleingang des größten Mediums auf Malta.
Die Aufklärungsarbeiten, die es dahinter dahinter stehen, die sind ja ziemlich komplex. Sie haben gehört, unterschiedliche Medien sind darin beteiligt. Was ist genau da jetzt passiert, auch im Kontext der Entstehung eurer Dokumentation?
Also wir haben uns im letzten Jahr vor allem auf Initiative der französischen Kollegen, die sich in der Organisation Forbidden Stories zusammengeschlossen haben, hingesetzt und gesagt, was können wir eigentlich tun? Wir wollten in irgendeiner Weise die Recherchen von Daphne Caruana Galizia weiterführen. Wir wollten also zeigen, dass wenn man eine Journalistin umbringt, dass man keine Chance hat, dann zu gewinnen, weil es auf einmal 45 neue Journalisten gibt, die dem Ganzen nachgehen. Das war sozusagen der Anfang. Wir haben uns natürlich nie als Polizei verstanden. Also wir haben nicht gesagt, wir werden jetzt diesen Mord aufklären. Das wäre total vermessen, aber wir sind den Spuren nachgegangen, die die Ermittler vielleicht nicht richtig verfolgt haben. Wir sind den Spuren nachgegangen, wo man auf der Insel vielleicht nicht drüber reden will. Wir haben die Spuren öffentlich gemacht und nur ein Beispiel. In dieser Woche haben wir beispielsweise berichtet, dass es ziemlich enge Kontakte zwischen einem der Mörder und dem maltesischen Wirtschaftsminister Chris Cardona gibt. Und seitdem wir am Montag darüber berichtet haben, ist im Parlament auf Malta jeden Tag die Hölle los gewesen. Und genau das ist das, was wir natürlich auch machen wollen. Wir wollen die Geschichte am Leben erhalten und wir hoffen, dass die Ermittler dadurch natürlich auch, sage ich mal, genug Rückendeckung bekommen, um alle möglichen Kontakte und alle möglichen Fäden, die es vielleicht gibt, in den Ermittlungen auch nachzugehen.
Trotzdem heißt es ja in der Beschreibung eurer Doku, ich zitiere mal kurz, wenn Europa nicht dafür einsteht, diese Morde lückenlos aufzuklären, werden am Ende auch die freie Presse und die politische Kultur zu den Opfern dieser Taten zählen. Wie kommt ihr zu diesem Schluss?
Naja, was wir in den Ländern, also in der Slowakei und in Malta, am eigenen Leib erfahren haben, ist, dass wir mitten in der EU sind und uns irgendwie komischerweise als Journalisten ziemlich unsicher fühlen. Unsicherer, als ich mich beispielsweise in anderen Ländern gefühlt habe, die nun wirklich eigentlich wie Sierra Leone oder Sambia oder Zimbabwe jetzt nicht unbedingt mit einem EU-Land zu vergleichen sind. Also ich hätte mir beispielsweise nie träumen lassen, dass ich irgendwie jeden Tag unter dem Mietwagen in Malta hänge und gucke, ob irgendjemand was drunter geklebt hat. Was in beiden Ländern von allen Kollegen, mit denen wir auch gesprochen haben und auch von den Ermittlern immer wieder klar gemacht wurde, ist, es hat sich in den Jahren vor der Tat, also schon seit längerer Zeit, im Grunde sozusagen das immer weiter verschoben, das, was man sagen kann. Also beispielsweise Dafne Caruana Galizia wurde extrem angefeindet. Es gab einen Blog, der sich fast nur mit ihrer Arbeit beschäftigt hat, sozusagen ein Gegenblog zu ihren Enthüllungen, wo Leute im Stile von Bild-Leser-Reportern aufgerufen wurden, Fotos von ihr am Strand zu schicken. Und sozusagen das, was man über Journalisten erzählen konnte, in der Slowakei hat der Premierminister beispielsweise ganz offen Journalisten als Huren bezeichnet, das hat sich so weit verschoben, dass es irgendwann fast schon die Schlussfolgerung relativ klar war, irgendwann wird sich die Grenze des Machbaren vielleicht auch verschieben. Und das ist das, was wir natürlich auch in Deutschland wahrnehmen, wo wir seit Monaten eine Diskussion darüber haben, die Diskussion über die Lügenpresse, also das, was man über Journalisten sagen kann, auch in Deutschland, das verschiebt sich immer weiter und vielleicht fühlt sich irgendwann jemand dadurch auch ermutigt, auch die Grenze des Machbaren zu überschreiten.
Wenn man sich jetzt auch anschaut, wie die Branche mit diesen Fällen umgeht oder auch die Politik auf europäischer Ebene, wird da genug hingeschaut und wird da genug gemacht?
Ich glaube, dass die EU jetzt langsam verstanden hat, wie schwerwiegend das ist, was in der Slowakei und auf Malta und auch jetzt in Bulgarien passiert ist. Die EU hat schon gemerkt, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass diese Morde lückenlos aufgeklärt werden. Es kann eigentlich nicht sein, dass wir jetzt bald den ersten Todestag begehen müssen von einer Journalistin und bisher wirklich nichts darüber wissen, wer die Hintermänner von den drei mutmaßlichen Tätern sind. Und dass das natürlich auch, man merkt es auf Malta ganz extrem, die Kultur so verändert hat, dass das auch zum Problem werden kann für die gesamte EU. Auf Malta sagen uns die Journalisten ganz offen, ja, wir müssen jetzt natürlich sehr überlegen, solange diese Leute noch frei rumlaufen, worüber wir schreiben, also und was wir offen sagen. Und wenn das natürlich von der EU, die ja dafür die Mittel hat, sie kann ja unterstützen, sie kann ja beispielsweise über Europol natürlich dann auch Unterstützung anbieten bei Ermittlungen, aber eben auch politischen Druck machen, wenn man das Gefühl hat, die Politik macht da nicht genug, um Journalisten, um Meinungsfreiheit zu schützen. Die EU hat ja diese Mittel und ich habe das Gefühl, dass sie sich jetzt auch langsam wirklich dahin bewegt, dass sie da auch Druck ausübt. Es gibt ja auch andere Länder, wo die Pressefreiheit total unter Druck ist. Aber natürlich, es hat sich im Grunde noch nicht genug getan, bei weitem noch nicht genug getan. Und darum haben wir die Recherche auch nach unseren ersten Veröffentlichungen aus dem April immer weiter getrieben und jetzt die Dokumentation gemacht.
Wenn wir darauf nochmal schauen, was genau sehen die Zuschauer in der Doku?
Ja, wir haben versucht, möglichst minutiös erstmal die beiden Morde darzustellen, also zu zeigen, wie ist es dazu gekommen, was haben die beiden Journalisten zuletzt berichtet, wozu haben sie recherchiert, warum wurden sie angefeindet. Wir haben versucht, den Angehörigen möglichst viel Raum zu geben. Also wir wollten wissen, was waren das für Journalisten? Waren das besondere Journalisten? Könnten das aber auch Journalisten sein, die in ganz anderen Ländern leben? Und dann wollten wir natürlich zeigen, was ist denn eigentlich die Metaebene? Also was sagen diese beiden Morde über die politische Kultur, vielleicht auch über den Zustand von Kriminalität, von Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität im Jahr 2018 aus? Im Grunde ist es sozusagen ein Film über zwei getötete Journalisten, in einem Fall auch noch die Verlobte des Journalisten und ihre Bedeutung für die Europäische Union und die Pressefreiheit in diesem Jahr.
Welche Reaktion habt ihr schon auf die Doku mitbekommen?
Na, ich habe ja eben schon gesagt, dass es auf Malta jetzt im Moment die politische Kultur extrem bestimmt. Also da werden Rücktrittsforderungen gegen den Wirtschaftsminister laut. Das ist natürlich immer so, man freut sich natürlich, wenn das auch gelesen wird, was man herausgefunden hat. Aber im Grunde, was uns wichtig war, was uns viel wichtiger war, ist, dass die Leute sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, was waren mehr als nur Schlagzeilen. Also viele hatten vielleicht noch im Kopf, ach, da gab es diese Autobombe letztes Jahr, ach so, ja, auf Malta, na, und dann gab es ja vielleicht noch viel weniger Leuten ist im Gedächtnis geblieben, dass dann dieser sehr, sehr junge Mann im Alter von 27 mit seiner Verlobten kurz vor der Hochzeit erschossen wurde. Und wir wollten einfach ganz klar das machen, dass man eben nochmal einen Punkt macht. Das sind unsere Kollegen, wir wollen über sie berichten. Und das sind auch die Reaktionen, die wir bisher hatten, dass viele Leute sagen, okay, das hat uns das Ganze näher gebracht. Uns war nicht so klar, dass solche Dinge, beispielsweise der Verkauf von Staatsbürgerschaften, beispielsweise mafiöse Verbindungen bis in höchste Regierungskreise, dass es das in der Europäischen Union gibt und diese Reaktion freuen uns natürlich.
Schweig oder stirb heißt die Doku. Die gibt es am Samstag auch nochmal um 14:45 auf Tagesschau 24 und natürlich auch rund um die Uhr in der Mediathek der ARD. Vielen Dank, Andreas.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das repräsentative Medienmagazin.
Wenn man wissen möchte, wie das deutsche Internet und seine Bewohner so ticken, dann hilft die ARD/ZDF-Online-Studie weiter. Sie erscheint einmal im Jahr und das schon seit 20 Jahren. Und seitdem wissen wir mehr, wie die Internetnutzung in Deutschland aussieht.
Das ist ja für ARD und ZDF auch deshalb wichtig, weil die ja quasi damit so ein Gefühl dafür bekommen, wie sie sich selbst eigentlich überhaupt aufstellen müssen, wenn es ums Thema Netz geht.
Wenn man mal so ganz ehrlich ist, ne? Also diese ARD/ZDF-Online-Studie, mittlerweile ist es ein ordentliches Blattwerk, so dicht beschrieben, voller Statistiken, Erläuterungen. Und das durchzuarbeiten, das ist ganz schön anstrengend, aber wir sind ja ein Service-Medienmagazin für euch und haben deswegen unseren Service-Medienkollegen Dennis Horn eingeladen, das für uns zu übernehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze doch mal Stück durch und fangen mal mit den ganz einfachen Zahlen an, Dennis. Herzlich willkommen. Wie viele Leute in Deutschland sind wie oft online?
Also, das sind zum ersten Mal über 90% der Deutschen. Wenn ich Deutsche sage, dann sind damit alle gemeint, die 14 Jahre sind und älter. Die wurden befragt per Telefon. Und die Macher der Studie haben Gespräche mit 2000 Menschen insgesamt geführt und die haben gezeigt, dass im Grunde jeder online ist. 63,3 Millionen Menschen, die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr sogar nochmal um 1 Million gestiegen. Und spannend ist der Blick darauf, wie viele Leute das Internet jeden Tag nutzen und wie lange jeden Tag. Diese Zahlen sind nämlich gefühlt explodiert. Wer unter 30 Jahre alt ist, der kommt im Schnitt auf fast 6 Stunden und das ist noch einmal weit über 1 Stunde mehr als noch im vergangenen Jahr. Also wer über 70 Jahre alt ist, zumindest fast noch 1 Stunde im Schnitt online. Das sind hohe Zahlen.
Aber 6 Stunden am Tag, wenn ich nochmal überlege, das ist ja mehr als ich schlafe. Also das ist schon ein wahnsinnig hoher Wert, oder?
Es ist ein hoher Wert. Also man muss dabei aber auch sehen, dass das Internet ja von jüngeren Leuten auch ganz anders genutzt wird. Also es geht vor allem um Smartphone-Nutzung, die geschieht nebenbei. Mal eben das Smartphone aus der Tasche holen in recht kurzen Zeitabständen. Das machen die, da gibt es Statistiken drüber, viele, viele Dutzend Mal am Tag im Schnitt. Und das kann sich dann so den Tag über gerechnet echt läppern.
Du hast ja eben schon gesagt, es gibt eigentlich kaum noch jemanden, der nicht online ist. Mhm. Aber wer ist das denn da doch so ein bisschen nicht online ist?
Ja, also erstmal im Grunde ist jeder online, um es so herum auszudrücken. Wer es nicht ist, ist in der Regel über 70 Jahre alt. Also es gibt eigentlich keine Internetverweigerer mehr, die deshalb in dieser Statistik zu den restlichen unter 10% gehören, außer eben den wirklich alten Menschen, die aber wohl auch einfach keine Netzbewohner mehr werden, weil ihnen die analoge Welt, in der sie aufgewachsen sind, völlig reicht.
Das heißt aber auch quasi Stichwort Sättigung, an diesen grundlegenden Zahlen wird sich dann ja wohl eigentlich nicht mehr viel ändern.
Also
ein bisschen
bei
vielleicht noch.
Ja, bei der Zahl der Internetnutzer wohl nicht. Sagen die Medienforscher von ARD und ZDF, die gehen aber schon davon aus, dass die Intensität der Nutzung doch nochmal ordentlich weiter steigen wird und dass auch das daran liegt, dass auch das klassische Mediennutzungsverhalten immer stärker ins Internet wandert, allein durch die Nutzung von Mediatheken zum Beispiel.
Dann schauen wir uns einmal genauer an, wie das Internet genutzt wird. Was machen die Leute, wenn sie online gehen?
Also die Forscher trennen für die ARD/ZDF-Online-Studie zwischen der Mediennutzung, also Konsumieren übers Netz, zwischen Kommunikation und sonstiger Nutzung. Sonstige Nutzung klingt ein bisschen nebenbei, umfasst aber auch sehr relevante Dinge wie eben mal surfen, shoppen, Online-Spiele, solche Dinge fallen darunter. Und alle drei Kategorien, Mediennutzung, Kommunikation, sonstige Nutzung, sind bedeutend und wichtig. Und wir schauen natürlich genauer drauf heute, was mit Medien dort so getan wird. Und bei der Mediennutzung gilt, Video schlägt Text, schlägt Audio. Also 82 Minuten am Tag entfallen im Schnitt auf die Mediennutzung. Davon gehen 32 Minuten für Videos drauf, 30 Minuten fürs Lesen und 25 Minuten fürs Hören. Also diese Formen sind auch einigermaßen nah beieinander.
Wenn wir jetzt aber trotzdem mal beim Gewinner bleiben, der Videonutzung, die so stark ist. Video ist ja trotzdem nicht gleich Video. Denn wenn man jetzt mal guckt zwischen den Mediatheken und Netflix und YouTube und Facebook, da gibt es ja dann doch nochmal ordentlich Unterschiede. Wer von denen profitiert am meisten?
Facebook, zusammen mit Instagram, der Unternehmenstochter. Also die haben sich selbst ja auch eine Videostrategie verordnet und das scheint aufzugehen. Also wer sich im Internet Videos anguckt, der nutzt zwar schon Videoportale wie YouTube, die haben in allen Altersgruppen die Nase vorn, aber es fällt auf, wie viele Menschen mindestens einmal die Woche Videos auch bei Facebook und Instagram anschauen. Das vor allem bei den Jungen unter 30, da sind 47% bei Facebook, 42% bei Instagram und die Nutzung von klassischen Fernsehinhalten, zum Beispiel über Mediatheken schon genannt, die stinkt dagegen ordentlich ab. Also beide Anbieter scheinen richtig damit zu liegen, in ihrer Strategie so sehr auf Videos zu setzen. Man muss aber natürlich auch sehen, jetzt bei Facebook und Instagram, da schaut man die Videos nicht aus so einer Gewohnheit heraus. Man stößt ja eher zufällig drauf, konsumiert sie dann nur beiläufig. Facebook und Instagram sind nicht so der klassische Ort, an dem man absichtlich geht, um nach Videoinhalten zu suchen. Zumindest bisher nicht. Da setzt Facebook ja mit Facebook Watch und Instagram mit IGTV an. Und da wird dann der Blick in den kommenden Jahren mit Sicherheit nochmal spannend, wie sich das weiterentwickeln wird.
Was ist sonst mit der Bedeutung sozialer Netzwerke? Die hatten zuletzt ja immer so ein bisschen gelitten, wenn man so jetzt mal zumindest auf die Schlagzeilen hört.
Ja, also das geben die Zahlen auch ein wenig wieder. Gerade bei Facebook sinkt die Nutzung, sowohl die tägliche als auch die wöchentliche. Und gerade wenn wir uns die Leute unter 20 mal anschauen, also die ganz Jungen, dann sind wir da in einer völlig anderen Welt. Da ist Instagram auf Platz 1, das ist noch klar soweit. Dann folgt Snapchat nach wie vor und dann weit abgeschlagen erst Facebook. Aber Facebook ist auch nicht ganz in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Absolut nicht, weder bei den ganz Jungen und bei den Älteren erst recht nicht. Also da ist es deutlich wichtiger. Also weder Facebook noch Snapchat sind trotz aller Schlagzeilen tot, aber es gibt Verschiebungen natürlich in der Nutzung und die wird es auch weiter geben.
Dann lass uns mal auf die quasi Hardware schauen, die Geräte. Da sind die Smartphones nach wie vor ganz weit vorne, oder?
Ja, kann ich nicht so viel zu sagen außer diesem Satz. Also die Medienforscher sagen, das Smartphone ist von überragender Bedeutung. Tablets sind in ihrem Wachstum ein bisschen stehen geblieben in den vergangenen beiden Jahren, liegen in der Rangliste auch nach wie vor deutlich hinter Laptops.
Was bedeutet das aus deiner Sicht denn jetzt konkret für die klassischen Medienhäuser?
Mehrere Dinge. Also fangen wir mit den Geräten an, über die wir gerade noch gesprochen haben. Das Smartphone ist das Maß aller Dinge. Wir sitzen in Redaktionen, aber natürlich nicht am Smartphone, sondern an den großen Doppelmonitoren, oft am Bürorechner. Das könnte so ein Punkt sein, der viel stärker ins Bewusstsein rücken müsste, dass wir nochmal mehr darauf achten, auf welchen Wegen unser Publikum unsere digitalen Inhalte wahrnimmt, nämlich eben auf mobilen Geräten. Da ist so für meine Begriffe in vielen Redaktionen die Wahrnehmung noch oft eine andere. Und dann die Konkurrenz für Fernseh- und Radiosender wächst und wächst und wächst weiterhin. Videoportale, Videostreaming-Dienste werden weiter beliebter. Ähnlich ist es beim Hörverhalten. Da ist YouTube weit vorne zum Musikhören und dann erst Musikstreaming-Dienste. Also Radiosender oder Fernsehinhalte übers Netz, das ist nicht der größte Hit. Also gerade Fernseh- und Radiosender müssen sich dringend Gedanken machen, wie sie im Netz überleben können. Und zwar darüber hinaus, einfach nur die Inhalte aus dem linearen Programm irgendwie möglichst gut im Netz auszuspielen, sondern mit eigenen neuen und digitalen Produkten.
Sagt und appelliert Dennis Horn, der uns die Ergebnisse der neuen ARD-ZDF-Online-Studie mitgebracht hat.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wir wollen mal gucken, ob wir noch Ahnung haben, wie wir so in der Vergangenheit Medien genutzt haben. So, das ist so, Herr Penner, weißt du eigentlich noch, was ist so eigentlich so das erste Medium, was du mal so früher konsumiert hast? Kannst du dich da noch so richtig dran erinnern? Also, oder so eine Zeitschrift oder Zeitung oder so, was du dir bewusst selber gekauft hast?
Bewusst selber gekauft habe? Ich glaube, es gab doch diese Mickey-Maus-Zeitschriften,
ja,
oder?
Ja. Das war auch die Mickey Maus Zeitschrift, das war meine erste
oder
Zeitschrift.
Oder vielleicht noch diese Panini Sammelbilder. Zählen die auch als Zeitschrift?
Ja, die zählen
ja
auch.
Das war so eine, ja.
Ich würde auch einen Knacksclub gelten lassen, aber
nee, das muss man ja nicht kaufen.
Achso, okay. Ich habe da mal Taschengeld da gelassen.
Ich hatte da mein Konto nicht.
Okay. Ach, kommst du auch vom Land.
So, ja, genau. Schalten wir jetzt eigentlich...
Was wollten wir eigentlich machen?
Wir wollten Köpfe-Quiz spielen. Und wir wollten noch mal ein bisschen in die ARD-ZDF-Online-Studien der letzten gefühlten... Ich weiß nicht, was müssen wir unsere Sendung jetzt in den Schwarz-Weiß-Modus schalten? Ja. Also, ist das so viel Nostalgie? Oder Sepia? Sepia ist gut.
Wir haben den Sepia-Filter jetzt hier auf Nova draufgepackt und Dennis Horn ist auch weiter bei uns und wird unser Schiedsrichter sein.
Ja.
Das ist ganz super. So, soll ich anfangen?
Aber hallo!
Ich habe mir mal überlegt, 1998, hattest du da eigentlich schon Internet? Gab es da schon Internet, wo ihr gewohnt habt?
Ja.
Ja, gut. Und zwar...
Damals ging man ja noch ins Internet.
Tatsächlich, da ging man richtig ins Internet. Und da möchte ich von dir eine Sache wissen. Und zwar, es geht ja auch immer sehr viel darum, welche Devices, mit welchen Devices man ins Internet geht. Ja? Und ich habe hier so das Top 5.
Damals hat man das aber noch nicht Devices genannt.
Hat man anders genannt. Ich habe hier eine Top 5 Liste der Devices, mit denen man ins Internet gegangen ist. Und ich hätte gerne 2 aus dieser Liste.
Also, ich glaube, ein Top-Device 1998, mit dem man ins Internet gegangen ist, ist definitiv ein Personal Computer.
Ja, schon sehr gut. Aber was für einer?
Ach so. Ja. Noch genauer willst du das wissen?
Ja, schon. Wir sagen ja auch, ob wir ein iPhone oder Samsung oder so haben.
Ach so. Also irgendwie, keine Ahnung, so ein IBM-Ding, wo irgendwie AOL drauf lief.
Nicht? Das ist schon ganz gut. Also ich löse es mal auf, Herr Päder.
Ja, weil, also ich würde sagen, lass mal noch mal kurz überlegen. Das, also,
Ich wandle die Frage ab. Ich ordne das erstmal ein. Er ist da tatsächlich Top-Gerät am Arbeitsplatz und auch zu Hause ist man mit dem Pentium-Rechner reingegangen. Weil okay. 70%,
alles klar.
15% Intel. Hatten 486er. Und auch immer noch 1% ein 386er. So, aber
Tatsache.
Ganz. Ja, was gab's mehr? Das ist jetzt meine konkrete Frage an dich. CD-ROM oder Soundkarte? CD-ROM-Laufwerk oder Soundkarte?
Soundkarten.
Nein, CD-ROM-Laufwerk.
Gab's schon mehr?
Ja.
Ja. Leider kein Punkt.
Einmal kurz unterbrechen. Der Schiedsrichter versteht den Modus nicht. Hast du jetzt nicht gerade zwei Fragen gestellt?
Ja, ich wollte die eine ablösen, weil die zu schwer war.
Ach so, okay.
Und die einfach hat Herr Peller nicht beantwortet.
Ja, ich hatte übrigens damals schon Pentium. Aber egal. So, ich habe übrigens auch heute noch ein Pentium.
Immer noch mit 90 Megahertz.
Aber hallo, ich habe mit Floppy. Was wollte ich sagen? Und zwar, ich bleibe im gleichen Jahr, weil das fand ich spannend. Weil Dennis vorhin auch sagte, man muss mal gucken, wo konsumieren eigentlich die Leute Internet- und Medieninhalte. Also, wo haben eigentlich vor 20 Jahren die meisten Deutschen tatsächlich das Internet genutzt? Ich kann es ja auch zur Auswahl geben. Am Arbeitsplatz oder zu Hause?
Geht doch beides.
Ja, aber ich habe gefragt, wo am meisten? Das wäre jetzt schon sehr interessant, wenn es...
Geht auch beides am meisten.
Geht auch beides.
Ja, wenn die meisten sagen...
Wenn das deine Antwort ist?
Nein, ich sag am Arbeitsplatz.
Das ist falsch. Und das fand ich total verblüffend, weil das, also es gab ja auch schon im Jahr vorher, also nur die ARD, die Studie, das war so ein bisschen ein Vorläuferding, auf jeden Fall noch komplett andersrum war. Also 41% gucken das zu Hause oder haben es zu Hause genutzt, nur 27% am Arbeitsplatz und 23% sowohl als auch. Aber wenn man das aufrechnet, haben mehr Leute zu Hause. Das ist so der erste Switch ins Private gewesen in dem Jahr schon. Kein Punkt leider.
Okay. Das tut mir sehr leid.
Ja.
So, ich bin ins Jahr 2004 gewandert, in dem Jahr, wo wir die erste Was mit Medienausgabe hatten.
So lange ist das schon her.
Da gab es eine Online-Nutzer-Typologie. Und zwar gab es Randnutzer, Selektivnutzer, junge Flaneure, routinierte Infonutzer, E-Consumer und junge Hyperaktive. Erinnert ihr euch noch?
Nicht so richtig.
Aber ich möchte mal so bei den Online-Nutzern gesamt sagen, Herr Päder, bitte sortiere diese drei Dinger in die richtige Reihenfolge.
Okay.
Senden und Empfangen von E-Mails, also das als erstes, was am meisten genutzt wird. Zielgerichtetes, bestimmte Angebote im Internet suchen oder einfach so im Internet rumsurfen, ohne dass ich etwas Bestimmtes suche.
Ha. Ich freue mich gerade.
Was haben wir 2004 im letzten
2004,
Mal?
Ja. Also, das waren drei Dinge, ne?
Senden und Empfangen von E-Mails, zielgerichtete bestimmte Angebote im Internet suchen oder einfach so im Internet rumsurfen, ohne dass ich etwas Bestimmtes suche.
2004 war das Senden und Empfangen von E-Mails, das am meisten verbreitet sind. Dann kommt das, als letztes kommt das unbestimmte Rumsurfen, dazwischen das andere, das habe ich vergessen.
Zielgerichtete bestimmte Angebote. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Peter, Punkt für dich.
Schön.
Das ist toll.
Guck mal, ich habe jetzt, das ist total toll, da siehst du mal, wie assimiliert wir denken.
Ja.
Ich habe fast so eine gleiche Frage. Aber aus dem anderen Jahr, weil ich war so fasziniert. Ich bin einfach aus dem Jahr 1998 in meiner Gesamtentwicklung nicht rausgekommen. Mhm. Nein, keine Angst, es kommt noch eine Frage später. Aber ich bleib noch einmal in 98. Und ich hatte eigentlich, wollte ich dir vier Tätigkeiten sozusagen vor. Aber das ist zu schwer. Deswegen nehme ich das mit den E-Mails raus, weil das wäre zu leicht. Mhm. Also es bleiben noch drei. Die sage ich dir jetzt mal. Und die Aufgabenstellung ist die gleiche. Also Abfrage aktueller Nachrichten, Online-Shopping und Online-Banking. Im Jahr 1998. Das meistgenutzte zuerst.
Also erst Nachrichten, Banking, Shopping.
Das ist richtig.
Yes!
Krass, also das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass nur 13% Online-Shopping und 43% schon Online-Banking. Ich glaube, das ist auch nicht mehr viel mehr geworden seitdem. Ja, doch, ein bisschen schon, aber. Ja, okay, du bist ganz schön gut.
Danke, Herr Peter.
Dass ich das mal sagen muss.
Das
Gott.
Freue ich mich.
Okay.
So, wir gehen mal ins Jahr 2008, also vor 10 Jahren. Da gab es nämlich bei der Internetverbreitung, das klingt so wie, größter Zuwachs gab es da damals bei den Senioren. Für die Senioren hatte man einen Fachbegriff vor 10 Jahren. Wie heißt dieser Fachbegriff?
Ich bin froh, dass ich immer noch keiner bin, weil ich volles palisanderfarbenes Haar habe und kein Silver Surfer.
Richtig, Herr Peller. Punkt für dich.
Es ist schön, das Jahr 2008, auch da bin ich jetzt gelandet.
Wir sind so durchschaubar.
Ja, wir sind durchschaubar. Ich fand total spannend, also die Überschrift war ja unter anderem, da ging es um das Schlagwort Mitmachnetz. Fand ich so, dass das überhaupt dieser Begriff sehr oldschool. Also gemeint war ja das Web 2.0. Und da war als erklärender Satz stand da, Web 2.0 propagiert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit dem World Wide Web. Unter dem Schlagwort Mitmachnetz beschreibt Web 2.0 vielfältige Möglichkeiten der Partizipation. Und dann gibt es einen Satz, den ich dich jetzt gleich bitte zu vervollständigen. Zu den bekanntesten Mitmachangeboten gehören im Jahr 2008 Du musst nicht alle wissen, aber wenn du so ein bisschen was triffst, fände ich das ganz gut.
Blogs?
Aus dramaturgischen Gründen ist auch die Musik ausgegangen jetzt.
Ja. Ja. Das unterstreicht auch sozusagen die...
Also ich meine, 2008. Klar. Aber Facebook war da noch nicht so groß damals, ne?
Ja, ich kann dir jetzt nicht helfen, ja.
Soll ich Namen sagen oder soll ich das eher in der Kategorien?
Ja, sag mal eher Namen.
Okay.
Das helfe ich dir mal.
Also StudiVZ, Xing und MySpace. Und Second Life.
Ja. Also Second Life kann ich dir schon mal sagen, ist in dem Satz nicht drin, weil, obwohl das 2008 glaube ich, kam. 5% haben das damals genutzt. Hm. Das ist aber nur eine Klugscheißer-Info von mir gerade, die ich mir gemerkt habe, weil es nicht wichtig ist. Aber der Satz, deswegen muss ich dir den Punkt geben, das löse ich schon mal auf, hieß...
Gleichstand.
Also, zu den bekanntesten Mitmachangeboten im Jahr 2008 gehören die Online-Enzyklopädie Wikipedia, wurde als größtes Mitmachangebot gewertet, die Communities MySpace, StudiVZ sowie das Videoportal YouTube.
Hammer!
Ja, nicht schlecht. Du hast 2 von 4 richtig genannt. Also, du kriegst trotzdem nur einen Punkt.
Aber wie steht's denn?
Der Schiedsrichter wertet aus, es steht 2-2, deswegen kommt jetzt eine meiner phänomenalen Schätzfragen ins Spiel. Ich habe 2 wirklich gute Schätzfragen.
Wollen wir auch beide machen, egal.
Wer ich fange mal mit der, also so wie ihr heute drauf seid, seid ihr vielleicht bei der zweiten gleich nah dran. In welchem Jahr gab es erstmals mehr Silver Surfer ab 60 Jahren im Netz als 14- bis 19-Jährige? Welches Jahr war das?
Da sagt der Daniel 2017.
2017. Ich habe ihn, Herr Peller, gerade recht entsetzt angeguckt. Also 2017.
Ich sage 2011.
Du bist näher dran. 2007.
Ah, echt?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Aber das liegt nur an der Demografie. Also weil es einfach so wenig Kinder ist.
Ach was?
Ja.
Wieder was?
Okay. Nein, ich meine nicht an der Internetpräferenz, sondern weil es so viele alte Leute gibt.
Okay. In der internen Themenvorschau für die Sendung heute stand, Herr Pähler verliert in was mit Köpfen. Ich trage das gleich im Redaktionssystem noch um.
Ja, hast du nicht noch eine Schätzfrage?
Ach so, ja, komm. 1997. Wie viel D-Mark haben Internetnutzer im Schnitt für ihren Computer ausgegeben?
Das war ja in der Regel noch. Das war in der Regel noch 486er, ne?
Man hat ja immer, also erstmal bei AOL, der Grundpreis war ja 9,90 Mark. Und für 2 Stunden. Und da hat man ja immer so Centbeträge pro Minute draufgelegt, ab der dritten Stunde.
Ja. Es geht aber um die Technik, ne? Also wie viel haben die für ihre
Computer? Ach, für ihren Computer, ich weiß.
Super, frag nicht verstanden.
Herr Schiedsrichter.
Ich leite es her, ja?
Ja.
Wir haben es gleich.
Also ich lege mich fest.
1200 D-Mark.
1200 D-Mark sind 600 Euro.
Ich glaube, dass es etwas weniger war. Das waren so die Zeiten, da gab es auch so Händler wie Wobis und so und den Volks-PC und so. Ich würde sagen 999 D-Mark.
Haltet euch fest, 4621 D-Mark.
Nein.
Das ist
so teuer damals.
1997.
1997, tatsächlich?
Ja.
Für einen 486er?
Da kriegst du heute, also wer beschwert sich da noch über die hohen Preise von Apple oder so?
Ich wollte gerade sagen, da verstehe ich das Theater immer nicht, was es damals gab, als ich die Telefonrechnung bekommen habe.
Ich 97 auch schon gezahlt.
Ja. Also, das ist ja irgendwie schon krass.
Jetzt ist Daniel leider näher dran gewesen. Das haben wir doch noch unentschieden.
Also nee, die war jetzt außer Konkurrenz, die Frage.
Ach so. Die zählt nicht so richtig, ne?
Dann bitte ich dich tatsächlich, das in der internen Dokumentation nachzutragen, dass ich gewonnen habe.
Ruft morgen die Wellenleitung wieder an.
Ja, das wäre ja auch was.
Das ging übrigens 1997 nicht. Wenn man einfach nur das Modem immer online gelassen hat, dann konnte keiner anrufen.
Das stimmt, das war ein guter Punkt. Und da gab es ja auch damals noch kein DAB Plus, das heißt, uns konnte man da auch noch nicht hören. Hatte auch so seine Vorteile, ne?
Das stimmt.
So wie man es dreht und wendet. Herzlichen Dank euch, das war eine Stunde Was mit Medien für heute. Ich freue mich schon auf die Ausgabe in der kommenden Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.